herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Einfach entspannt lernen, deinem Podcast rund um die Themen, die sich mit Schule befassen, mit Schulalltag und sämtlichen Herausforderungen und Bedürfnissen, die damit einherkommen. Und ich bin Silke Kramer und spreche als Lehrerin und Coach heute im Interview mit Verena Reich. Verena Reich ist auch Kollegin, sie ist Schulleitungsmitglied, sie ist auch Coach und wir sprechen über unser Herzensthema, nämlich New Leadership an Schulen, große Veränderungen, die notwendig sind, die für eine zukunftsfähige Schule sorgen, Veränderungen, ja, die dahingehend notwendig sind, mit Blick auf den Lehrkräftemangel, der da kommen wird, mit steigenden Herausforderungen und Bedürfnissen auf Seiten der Lehrkräfte, der Schülerinnen und Schüler, aber auch der Eltern. Es geht um Stärkenbewusstsein, es geht um Coaching an Schulen. Wir befassen uns auch mit dem Thema der künstlichen Intelligenz und im Umgang mit ihr. Und zuletzt stellt Verena auch ihren Communication Guide vor. Bedeutet, es ist ein Produkt, das sie entwickelt hat, was als E-Book bei ihr herunterzuladen ist über ihren Instagram-Account, was aber auch in den Shownotes verlinkt sein wird. Also auch darüber kannst du an diesen Communication Guide rankommen. Und sie erklärt, warum er so wertvoll ist. Vielleicht ganz kurz vorab. Es geht darum, wie du Gespräche, wie du Kommunikation planen kannst in der Schule, auf den verschiedenen Ebenen in Schule, Schulleitung, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern und eben auch da in der Verknüpfung mit diesen verschiedenen Ebenen, wie du Gespräche so planen kannst, dass sie, auch wenn sie brisant und schwierig sein sollten, auf jeden Fall für beide Seiten zufriedenstellend ausgehen können, sich entwickeln können, auch zu Kompromissen führen können und ja, beiden Gesprächspartnern, beiden Gesprächsseiten wirklich Perspektiven eröffnen, um gewinnbringend miteinander in die Kommunikation zu kommen. Mehr dazu erzählt sie aber, sie erklärt es ganz ausführlich und wir würden uns beide freuen, wenn ihr daran Interesse habt und ohnehin mit uns in den Austausch gehen würdet. Diese Folge teilt sich auf in zwei. In der ersten Folge oder im ersten Teil wird es darum gehen, um das Stärkenbewusstsein, um das New Leadership und um das Coaching. Im zweiten Teil wird es dann vor allen Dingen gehen um die künstliche Intelligenz und eben um diesen Communication Guide. So, und ja, ich will jetzt gar nicht mehr so viel vorab erzählen, sondern ich wünsche dir jetzt schon einmal viel Spaß mit dem ersten Teil und hoffentlich einer ganzen Reihe an neuen Ideen und Inspiration. Also, liebe Verena, ich begrüße dich zum Podcast, zum Gespräch heute. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und tatsächlich mussten wir, glaube ich, dreimal verschieben. Einmal privat, zweimal war Covid zu Besuch. Aber hartnäckig, wie wir sind, haben wir es jetzt. Und jetzt soll es auch einfach eine schöne Podcast-Folge werden. Und ich möchte eigentlich gar nicht so viel, außer dass wir uns vom Coaching kennen, von der Coaching-Ausbildung, sage ich aber gleich einfach noch was zu, möchte ich gar nicht vorher so viel quatschen, sondern tatsächlich hätte ich gern, dass du dich selber vorstellst, wenn du es magst.
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, liebe Silke. Ich freue mich, dass ich in deinem Podcast zu Gast sein darf. Und was gibt's zu mir zu sagen? Erst einmal bin ich, wir kennen uns aus der Coaching-Ausbildung, das heißt, wir sind gemeinsam Coaches und sind als Coach aktiv, aber darüber hinaus sind wir beides ja auch Lehrkräfte und ich bin genauso wie du Lehrerin. Ich arbeite an einem Gymnasium in Schleswig-Holstein, bin Lehrkraft seit etwa 14 Jahren und war, bevor ich in Schleswig-Holstein angefangen habe, mit dem Schuldienst auch noch in Singapur und habe da an der deutschen Schule gearbeitet und da auch im Grunde genommen erst so die Leidenschaft für den Lehrberuf kennengelernt. Denn zuvor war ich eigentlich auf journalistischen Wegen unterwegs, also parallel zum Studium bereits. Und das sollte auch mein Berufsweg sein. Ich habe viel im Sportjournalismus gearbeitet oder auch im Lokaljournalismus und hatte da richtig viel Freude bei. Ich mochte es, diese Events zu besuchen, Geschichten zu schreiben, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, deren Geschichten zu erfahren. Und ja, habe dann aber irgendwann gedacht, ach, ich würde gerne noch mal ins Ausland gehen. War dann eben in Singapur und merkte, dass ich aber auch auf schulischer Ebene das mag, mit Schülern und oder Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen und deren Geschichten kennenzulernen und deren Persönlichkeit kennenzulernen und darauf einzugehen und die auf ihrem Lebensweg zu begleiten und so auch Einfluss auf Menschen nehmen zu können. Also Einfluss im Sinne von Perspektiven aufzeigen, Möglichkeiten aufzeigen, Inspiration schaffen. Und ja, das war letzten Endes auch der Anlass, weshalb ich im Lehramt geblieben bin und nicht in den Journalismus zurückgegangen bin. Und bin dann auch irgendwann in Schulleitung aktiv geworden, leite die Mittelstufe bei uns am Gymnasium und macht sehr viel Spaß.
Wunderbar, sehr schön. Mittelstufe bei euch heißt, welche Klassen sind das dann bei uns?
Weil ich das aber auch, sind die Klassen 7 bis 10.
Okay, 7 bis 10, ja. Genau. Und eins möchte ich gerade noch fragen. Du bist nach Singapur gegangen, um eigentlich im Journalismus tätig zu sein? Oder war da klar, dass du an die Schule gehst?
Nee, das war eigentlich klar. Das ist witzig, dass du das fragst. Also eigentlich, das habe ich, glaube ich, noch gar nirgendwo erzählt.
Okay, wenn es so privat ist, dann.
Nee, eigentlich wollte ich tatsächlich einfach nur ins Ausland. Dann habe ich gedacht, das muss ja einen Grund geben. Irgendwie muss ich mich ja beschäftigen. Und habe dann gedacht, dann mache ich halt ein Praktikum bei vielleicht einer Zeitung oder so. Und das ist in Singapur ja gar nicht so leicht.
Ja.
Aber es gibt ein deutsches Magazin in Singapur, was so für die Expat-Community geschrieben wird.
Ja.
Und das ist eine freiwillige Redaktion. Also ich glaube, die haben einen hauptamtlichen Journalisten, also einen hauptamtlichen Redakteur, damals zumindest. Und die restliche Redaktion ist wirklich freiberuflich, freiwillig, ehrenamtlich.
Okay.
Ich habe gesagt, ist ja egal, Hauptsache ich lerne was und ich habe eine Aufgabe und fand das eigentlich ganz schön und hätte das auch machen können, aber nur für, ich glaube, 6 Wochen. Das war mir ein bisschen kurz. Und dann habe ich gedacht, ich war schon mal an der deutschen Schule im Praktikum während des Studiums. Dann kann ich ja da fragen, ob ich nicht da nochmal arbeiten kann. Und Tatsache, wir hatten auch einen Platz. Und dann habe ich da einfach vorher noch angefangen und konnte aber diesen Lehrauftrag da noch verlängern und habe dann mein Praktikum bei der Zeitung abgesagt.
Ach, wie witzig.
Also ich habe schon in Singapur eigentlich dann gar nicht mehr journalistisch gearbeitet, auch wenn das eigentlich das Ziel war. Also die Schule kam mir irgendwie dazwischen und ich hatte Spaß. Ja, und das war in einem Praktikum in Deutschland während des Studiums noch nicht so. Da habe ich immer noch gedacht, ich komme selber von der Privatschule, bin selber an der Privatschule groß geworden, super kleines, kleine Internatsschule, sehr behütet, mit insgesamt nur 250 Schülerinnen und Schülern. Und dann Praktikum, erinnere ich mich noch genau, erstes Gymnasialpraktikum im Rahmen des Studiums an einem riesigen Gymnasium in Niedersachsen, wo die Grünpflanzen in der Ecke standen, voller Staub. Und dieser Schulhof riesig war, die Schule riesig war und so viel mehr Menschen unterwegs waren als an meiner eigenen Schule. Und aus meiner Wirklichkeit, die ich bis dahin hatte, dass ich wirklich dachte, um Gottes Willen, niemals wirst du für so eine Einrichtung arbeiten.
Mhm.
Und dieses Bild dieser Grünlilien in der Ecke werde ich niemals vergessen.
Mhm.
Dieser Staub auf diesen Grünpflanzen, wo ich dachte, ja, wenn das die Bildung ist, die an deutschen staatlichen Schulen verkörpert wird, auch mit einer schönen dicken Staubschicht drauf, dann ist echt unser Bildungssystem verloren und vielleicht war ich da auch ein bisschen arrogant und habe dann echt gedacht, so puh, ich mache hier das Praktikum aber und mache auch den Abschluss an der Uni, aber danach nach mir die Sintflut. Also ich werde hier keinen Fuß reinsetzen. Und ja, es kam sehr, sehr anders,
wie es dann kommen kann. Wenn man Singapur dann vielleicht auch wirklich erstmal raus und dann wieder neu rein. Und ja, genau.
Wenn du einmal an der Schule warst, wo wirklich viele inspirierte Lehrkräfte sind, auch aus internationalem Umfeld, die mit Begeisterung und Leidenschaft mit jungen Menschen zusammenarbeiten, vom Kindergarten bis zum Abitur. Und du diesen Spirit merkst und dich dann fragst, boah, wenn du in diesem Umfeld macht das Unterrichten einfach so Spaß. Da habe ich jeden Tag Freude hinzugehen. Diese Gemeinschaft mit den ganzen jungen Menschen, wirklich auch der Spaß an der Sache, denen etwas beizubringen, gegenseitige Bestätigung, gegenseitige Dankbarkeit, einfach ein super nettes Miteinander, dann hast du nicht das Gefühl, dass du arbeitest, sondern das ist einfach nur schön und das ist Lebensgegenstand. Ja. Und dann war irgendwann der Gedanke, ja, ich selber habe das in meiner Schulzeit ja auch so erlebt. Und dann kam der Gedanke im Referendariat irgendwie, wo ich mich dann ja für entschieden habe, ich glaube, ich möchte das doch dauerhaft machen, weil es gibt auch staatliche Schulen, da ist es möglich. Und es ist an jeder staatlichen Schule möglich. Es hängt einfach von den Menschen ab, die sich dort treffen, deren Vision, deren Inspiration und ja, welche Schulkultur sie an der Schule etablieren und kreieren, weil die Schulkultur ist nicht einfach so da, sondern die ist menschengemacht.
Komme ich gleich nochmal drauf zurück, also Begriff Schulkultur auch. Eins muss ich aber tatsächlich noch immer noch von wegen Singapur. Als ich nämlich damals so weit war, nach Namibia zu gehen, da war tatsächlich auch, ich habe immer auch Singapur gesehen und ich hatte kurz tatsächlich Kontakt. Das hätte quasi genauso geklappt, aber irgendwie vor Singapur viel mehr Respekt als vor Namibia. Ich weiß nicht, ob das gerechtfertigt ist, aber es war so. Aber witzigerweise, wir waren halt, also an meiner Schule in Namibia war noch eine deutsche Kollegin, aber die war schon mitten im Schuldienst und so weiter. Die ist dann einfach, also auf einem anderen Status quasi dahin gekommen. Und dann gab es noch einen in einem anderen Ort, in Otjiwarongo, der war quasi noch kleiner als unsere, ein bisschen weiter Richtung Norden. Und der war eigentlich nur immer im Ausland. Der war, glaube ich, schon, also der war damals schon 4 oder 5 Jahre auf jeden Fall da. Und man darf immer eine bestimmte Zeit spannen und dann musst du einmal herkommen und dann darfst du wieder weiter. Und der hat es geregelt, diese Zeitspanne tatsächlich zu überspringen. Der ist direkt von Namibia nach Singapur. Aber ich habe diesen Namen einfach vergessen. Ich wollte dich schon die ganze Zeit danach fragen, ob dir irgendwie ein Begriff ist. Aber weiß ich nicht. Ich weiß dann
von
auch.
Von der Wüste in den Dschungel.
Ja, total abgefahren. Und der war dann auch, war auch so ein richtig engagierter. Und der hat sich dann so gefreut und hatte dann umgekehrt. Seine Leute bei sich quasi zu Besuch. Also der war nicht mehr in Deutschland unterwegs. Ich glaube auch nicht, dass er wieder zurückgegangen ist, so wie dem auch sei. Aber zurück zum Thema, wo du gerade auch dieses Bild angesprochen hattest mit der Pflanze und der Staubschicht. Tatsächlich habe ich auch so ein kleines Motto hier für unsere Folge, nämlich aussichtslos war gestern. Das Motto kommt auch nicht von irgendwoher, sondern tatsächlich konnte ich bei dir ja mal ein wirklich großartiges VIP-Coaching machen, sozusagen in Hamburg und in und um die Elfi. Und sie wirbt ja quasi auch gerade damit. Und ich weiß noch, dass wir damals gesagt haben, oder auch du ja deutlich gemacht hast, also wenn du kommst und wenn es ein Ort ist, dann kann es nur die Elfi sein, weil es einfach metaphorisch genial ist. Ja. Und so richtig klar wurde mir das tatsächlich, als wir dann da waren und dann auch eben da gearbeitet haben. Und es geht mir immer noch sehr nach. Also das war wirklich Ein ja nicht zu kleiner Gamechanger tatsächlich, privat wie beruflich, muss ich sagen. Und drei Aufgaben hattest du mir da gestellt. Also ich hole gerade so ein kleines bisschen aus. Und zwar, oder nicht drei Aufgaben an sich, aber schon drei Dinge, an die ich mich extremst erinnere. Und zwar einmal war das diese Aufgabe auf der Rolltreppe. Also wer schon mal da gewesen ist, weiß, welche Rolltreppe ich meine. Und es ging eben auch darum, quasi mit den Menschen auf der Treppe Kontakt aufzunehmen. Du hattest gesagt, 6-mal hoch, 6-mal runter, zieh das durch. Und die Dame unten an dem Ticket-Schalter, die guckte schon, ja, aber wir mussten nachher beide grinsen. Und da wirklich in den Kontakt mit den Menschen zu gehen, sei es entweder, dass es wirklich über den Augenkontakt funktioniert hat oder man ins Gespräch gekommen ist, und auch mit wem mag man's und mit wem mag man's nicht. Ja. So nicht nur über das Äußerliche, sondern auch wirklich tiefer reinzugehen, wird von Mal zu Mal cooler. Und das war super spannend, weil man wirklich so auf Mimik und auf den emotionalen Zustand geachtet hat. Also das habe ich total verinnerlicht. Mhm. Und was ich noch so genial fand, war die, also diese Fensterfronten auch. Weil ich weiß noch, dass ich habe in eine Richtung geguckt und ich hatte drei Perspektiven. Weil einfach tatsächlich diese beiden rechts, links großen Fenster waren, aber in der Mitte diese Spiegelverstrebung. Und du gucktest damit wirklich auf die Elbe, auf die Stadt und hattest gleichzeitig ja diesen Schnitt in der Mitte, wo ich dachte, cool, gleiche Richtung, drei Perspektiven. Also fand ich auch, also das metaphorisch super genial im Prinzip, weil es ja, ne, wieder zurück zur Schule, Schulkultur etc., Beziehungsarbeit, Beziehungsebene, ja. Kommunikation, wirklich der Hammer. Und dann irgendwann, als ich dann zum x-ten Mal um die Elf auf diesem Balkon ja quasi drumherum ging, waren diese Fensterputzer da. Und die hingen wirklich an ihrem Seil im luftleeren Raum und putzten diese Fenster in absoluter Hingebung. War natürlich komplett ausgestattet, aber ich fand das echt spektakulär. Ich dachte, boah, die hängen sich jetzt hier dran. Und nicht wirklich ein Sicherheitsnetz, was da jetzt hängt, aber sie verlassen sich drauf. Sicherlich auch mit einem mulmigen Gefühl irgendwie, aber durch die Routine oder durch dieses Sicherheitsnetz, Seil, keine Ahnung, waren sie in der Lage, diesen Job zu machen. Und da habe ich mir auch gedacht, auf der einen Seite geht man ja so viel in diesen Job rein oder es ergeben sich neue Sachen oder, weiß ich nicht, neue Ideen, neue Pläne, wie auch immer. Aber was brauchen wir eigentlich, dass wir uns drauf einlassen, uns wirklich mal über den Rand zu begeben? Ich meine, die hingen über dem Rand, ja? Das war weit aus der Komfortzone. Ja. Und trotzdem, die haben gemacht, super fokussiert, im Team. Jeder wusste, was er zu tun hatte auf dieser Mini-Plattform. Das war genial, einfach zu beobachten. Also das sind wirklich so diese drei Sachen. Und eigentlich war ich ja da, also neben deinen anderen Aufgaben, die du hattest, ja, dass es eigentlich ja um Persönlichkeitsentwicklung ging. Und es wurde irgendwie immer mehr klar in diesen drei Tagen, oder auch, es sollte auch ums Berufliche gehen, aber das Berufliche zu entwickeln geht nur über die Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Und das war so klar und wurde mir erstmal so richtig bewusst, ich kann mich nicht auf meinen Beruf wirklich einlassen, gerade im Umgang mit all den verschiedenen Menschen in der Schule.
Gerade nicht, wenn du wenn du den Beruf von deinem Sein trennst.
Ja.
Dann spielst du eine Rolle.
Richtig,
genau. Und dann wirst du nicht authentisch auftreten.
Ja, genau.
Dann wirst du nicht wertschätzen, kommunizieren, weil du deinen eigenen Wert gar nicht kennst, sondern du machst dann sehr wahrscheinlich Unterricht nach Vorschrift.
Ja.
Formal korrekt. Immer mit doppeltem Netz und doppeltem Boden sozusagen. Ja, genau. So, dass dir nichts passieren kann und du nicht scheiterst. Wobei ja auch die Frage wäre, was wäre dann Scheitern? Und im Grunde genommen ja immer so, dass du formal korrekt Inhalte vermittelst.
Genau.
Das ist aber keine Aufgabe, die einen Menschen erfüllt. Weder den, der sie ausübt, genau, noch das Gegenüber. Und wir Menschen sind nun mal Wesen, die auch Emotionen transportieren und gegenseitig aufnehmen. Das heißt, wir bedingen einander, wir wachsen aneinander, wir junge Menschen lernen über Vorbilder und kein Mensch kann ein authentisches Vorbild sein, wenn er nur eine Rolle spielt. Das geht halt nicht, ne?
Das geht nicht.
Und von daher lohnt es sich immer, sich mit der eigenen Persönlichkeit auseinanderzusetzen und den eigenen Zielen und Visionen und dann seinen Beruf mitzunehmen und oder sich eben den Beruf zu suchen, in dem man das alles ausleben kann. Ja. Weil ansonsten wird es immer Bedürfnisse geben, die unterdrückt sind. Ja. Und das macht auf Dauer krank.
Ja.
Und das sehen wir ja auch, wenn wir uns unsere Schullandschaft in Deutschland angucken, wenn wir uns den Fachkräftemangel angucken, wenn wir uns angucken, wie viele Menschen ausscheiden aus diesem Beruf, freiwillig, unfreiwillig, wie auch immer. Und wir reden auch in der Ausbildung, wird häufig von Lehrpersönlichkeiten gesprochen, aber ohne, dass Persönlichkeiten ausgebildet würden oder dass in der Lehramtsausbildung auf diese persönliche Entwicklung im Sinne auch einer Stärkenorientierung geachtet würde. Ja. Es wird ja nicht wertgeschätzt, welche Individuen kommen. Hauptsache, es kommt wer und die Fächer passen ins Deputat.
Ja, genau.
Und die Noten sind vielleicht noch einigermaßen anständig und ja, der ist gesundheitlich, der oder die ist gesundheitlich so in der Lage, dass man sie vielleicht auf Dauer verbeamten kann. Und dann passt das schon irgendwie.
Ja. Aber dieses, was du sagtest mit den Stärken, ne? Also im Prinzip ja auch, dass du, ohne dass du an dir arbeitest oder gerade dass du durch, ne, wenn du anfängst, so wie wir das gemacht haben oder ne, ähnlich, tatsächlich dann ja auch nochmal mit ganz anderen Stärken in den Unterricht reingehst. Also du setzt ja nochmal ganz andere Prioritäten und kannst dann auch nochmal ganz anders, auch für dich persönlich, für deine Zufriedenheit auch nochmal anders arbeiten, ne? Also wirklich nochmal andere Prioritäten setzen und nochmal anders auch in Richtung deiner Bedürfnisse tatsächlich gehen.
Na klar.
Und nicht über die Herausforderungen gehen, sondern über die...
Ja. Und nur dann, wenn wir ein eigenes Stärkenbewusstsein haben, sind wir auch in der Lage, die Stärken in anderen zu sehen. Und das ist einfach zentral wichtig. Ja. Denn häufig ist der Fokus immer auf dem Fehler finden. Wo ist der Fehler? Ich muss doch kontrollieren. Und daran musst du noch arbeiten. Und das wird dann aber häufig auch zu unserem inneren Mantra. Das heißt, wir sehen auch an uns nur die Fehler und unsere Schwächen und kommen aus diesem Gedankenstrudel gar nicht raus.
Ja.
Und das ist nicht zum Vorteil von irgendwem, das ist zum Nachteil von allen. In dem Moment, wo ich aber ein Stärkenbewusstsein habe und eine Stärkenorientierung, kann ich mit Schülerinnen und Schülern anders ins Gespräch gehen und kann dafür sorgen, dass sie über ihre Möglichkeiten hinaus wachsen.
Ja.
Das Gleiche geht übrigens auf Schulebene, auf Mitarbeiterebene und Schulleitungsebene. Nur wenn ich nicht gucke, wer hat wo welche Aufsicht nicht gemacht und wer kann irgendwas nicht und wer ist zu etwas nicht in der Lage, habe ich wieder so eine Defizitorientierung und werde meinen Kolleginnen und Kollegen nichts, aber auch gar nichts zutrauen und werde wahrscheinlich geneigt sein, deren Aufgaben im Zweifel mit zu übernehmen, um dann zu sagen, naja, dann habe ich es wenigstens gemacht. Aber ich weiß eigentlich schon gar nicht mehr, wohin mit mir.
Ja.
Und die Verantwortung erdrückt mich ohnehin. Wenn ich aber ein Stärkenbewusstsein habe und eine innere Stärkenorientierung, die sehr absichtsvoll ist, dann werde ich immer auch ein Interesse daran haben, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu stärken, Teams zusammenzustellen, die einfach stark sind und die wirklich was wegrocken. Also, wo man weiß, da sind die Schüler die größten Fans, die machen ihre Arbeit, die haben Freude an der Sache und die brauchen mich nicht. Ich als Führungskraft habe versagt, wenn man über mich sagt, ohne dich geht's nicht.
Ja.
Dann ist was richtig, richtig schief gelaufen. Ich muss als Führungskraft in der Lage sein, die anderen so zu stärken, zu befähigen und ein so großes Selbstvertrauen zu ermöglichen, dass es auf mich alleine nicht ankommt. Das ist Leadership.
Ja, das ist der Begriff, ne, der uns eigentlich gerade auch sehr beschäftigt. Also du arbeitest viel mit dem Begriff New Leadership in Schulen und bringst es voran. Und mir ist es auch wichtig, da einfach neue, und wenn es nur immer, also es tröpfelt so, ne? Also immer wieder was reinzubringen, auch da sicherlich hartnäckig zu bleiben. Also ich arbeite ja jetzt nicht auf Schulleitungsebene, sondern eben dann von der anderen Seite an den Schülern, um eben da auch dieses Stärkenbewusstsein oder diese andere Beziehungsarbeit und nicht dieses, oh, wie viel Rot habe ich dran? Ich muss die Punkte zusammenzählen. Oder kriege ich dafür eine Note, wenn ich das jetzt mache? So, ja, also es ist ja ganz anders fokussiert. Aber genau, zurück zu diesem Leadership oder zu diesem neuen Leadership, was wir uns an Schulen wünschen, um eben auch dem Lehrkräftemangel entgegenzuwirken. Es steckt viel drin in diesem Begriff. Wird nicht immer super gern gehört, weil erst einmal damit unbequem assoziiert wird möglicherweise. Oder ist das jetzt alles wirklich notwendig? Aber es bietet mega Chancen auf Kollegenebene, Schülerebene, Schulleitungsebene, Elternebene, Teams untereinander. Also um Bedürfnisse zu sehen, um Herausforderungen zu sehen. Vielleicht kannst du auch noch mal aus deiner Sicht raus diesen Begriff New Leadership ein bisschen eingrenzen oder definieren. Ist vielleicht das falsche Wort. Ich glaube, das ist...
Vielleicht kann ich Ihnen ein bisschen erläutern oder erklären, was man darunter eigentlich meint. Denn ich glaube, die eigentliche Abneigung gegen diesen Begriff vielleicht kann ausschließlich kommen, wenn man irgendwie eine Abneigung gegen Anglizismen hat und mit Anglizismen irgendwas Neues in Verbindung bringt, was anstrengend ist und Energie kostet. Und
deswegen was in diesem, in Anführungsstrichen, System, in diesem festen alten System dann irgendwie zu schnell ist.
Das Leadership ist einfach ein neuer Begriff für Führung. Ja. Und wenn wir sprachhistorisch und von der Wortbedeutung her das mal wirken lassen, dann sind wir bei Führung, einfach bei einem Ambiente, möchte ich es mal vorsichtig formulieren, was mit Macht und Hierarchie zu tun hat. Und genau davon entfremdet sich New Leadership. Ja. Also neues Leadership ist nichts, was Führung ist im Sinne von ich gehe vor und alle kommen mir mal bitte nach, sondern ich orientiere mich, gucke auf alle Potenziale und gucke, wie ich diese Potenziale möglichst effektiv und effizient einsetze und mit Blick auf meine Kolleginnen und Kollegen bedeutet das dann eben auch, wer braucht was, um sich möglichst optimal zu entfalten und um volle Performance zu leisten. Also in seiner jeweiligen Aufgabe. Was braucht der oder diejenige, um, egal wie anstrengend es wird, voller Freude für sich einzustehen, den Beruf einzustehen und die Aufgaben, die damit in Verbindung stehen, zu erledigen. Und dafür braucht es eine wirklich hohe Problemlösekompetenz.
Ja, ich muss mich nämlich gerade fragen, was ist da die Herausforderung für Schüler? Oder was ist die,
Kreativität, hoher Grad an Kommunikationsfähigkeit. Und ich kann aber nur gut kommunizieren und effektiv kommunizieren und wirklich was auf den Weg bringen, wenn ich mir überhaupt mal Gedanken darüber gemacht habe, wer braucht denn was? Mhm. Und ich in der Lage bin, auch zu analysieren, wer kann in welchem Team gut miteinander arbeiten, mit wem kann ich vielleicht selber auch gut zusammenarbeiten, wer gehört zu meinem Inner Circle. Und das ist dieses Bewusstsein, das ist auch ein emotionales Bewusstsein. Also da muss ich auch emotionale Kompetenzen einfach haben. Ja. Und ich muss genau wissen, wer nach welchem Handlungsmotiv arbeitet. Und dann kann ich effektive Teams zusammenstellen. Dann weiß ich, wie gesagt, auch, wer in meinem Inner Circle ist. Ich muss Sachen da nicht alleine machen. Und werde jeden sehr wahrscheinlich im Rahmen seiner Möglichkeiten so befähigen oder eben auch wertschätzend miteinander ins Gespräch zu kommen, um auszuloten oder zu gucken, was ist möglich. Denn wir auch als Schulleitung wissen, Schulentwicklung, Schulleitung, Schulmanagement ist kein Wunschkonzert. Aber trotzdem, wenn ich die Zeit und den Arbeitseinsatz meiner Kolleginnen und Kollegen wertschätze und meinen eigenen Arbeitseinsatz und meine Zeit wertschätze und eine Bedeutung zuschreibe, dann gehe ich damit nicht leichtfertig um. Und dann traue ich mich auch zu gucken, wo kann ich Entlastung schaffen und wo kommuniziere ich aber sehr deutlich auch meine Erwartungen. Denn und auch Grenzen. Ja, wo ist mein Rahmen und warum?
Weil in dem Moment funktioniert das, weil in dem Moment ist dieses Grenzen setzen und Erwartungen formulieren nicht mehr besetzt für die anderen als Hierarchie und Kontrolle, sondern da ist klar, wir arbeiten auf Produktivität, Effektivität, auf gute Elterngespräche, auf gute Gespräche untereinander. Und das wiederum verändert Atmosphäre so, dass es dann auch für die Schüler anders wird. Dass dann auch dieses, ich muss am Lehrplan entlang nicht mehr die Oberhand hat, etc. Dann
wird am Lehrplan entlang ist immer, also ist häufig, wir können mit Lehrkräften, mit unseren Kolleginnen und Kollegen sprechen, wir werden sehr schnell erkennen, wann haben wir es mit einem Fixed Mindset zu tun und wann haben wir es mit einem Growth Mindset zu tun.
Bedeutet übrigens nicht, dass wir brauchen den Lehrplan, wir müssen ja auch da wieder, Abitur und so weiter steht ja da, aber trotzdem.
Aber der Weg dahin, also das Ziel ist definiert, Der Weg ist
definierbar.
Richtig. Und ich behaupte, dass ich erkennen kann, mit welchem Kollegin, mit welcher Kollegin oder mit welchem Kollegen ich spreche, je nachdem, wie der oder die über den Lehrplan spricht. Und wenn es gesagt wird, ja, da gibt's ja gar keine Möglichkeiten und wir müssen doch, dann weiß ich, okay, derjenige möchte gerne alles gesagt bekommen, möchte genaue Vorgaben haben, möchte auch gerne Kontrolle behalten und ist wahrscheinlich nicht für allzu viele kreative Lösungen zugänglich. Und das muss ich dem oder derjenigen nicht zum Vorwurf machen, sondern weiß dann aber auch, wo die Stärken sind. Der oder diejenige braucht das, um entspannt arbeiten zu können. Das entbindet ihn oder sie nicht von der Verantwortung und auch von gewissen Entscheidungen. Aber ich weiß genau, okay, also im Bereich Schulentwicklung ist der oder diejenige aber nicht gut aufgehoben. Das stresst die jeweilige Person immens.
Ja.
Und dann würde man dem oder derjenigen auch wirklich was antun. Also, und trotzdem, diejenigen, die die Möglichkeiten im Lehrplan sehen, die sehen nicht nur, was muss demnach gemacht werden, sondern wo sind meine Freiheiten und was darf ich auch machen. Es gibt gar nichts, was ich laut Lehrplan nicht unterrichten dürfe, wenn ich nicht irgendein Grundgesetz verletze.
Ja.
Ich darf alles unterrichten und ich bin da völlig frei. Weil alle Oberthemen, die da genannt werden in den jeweiligen Lehrplänen, mit allen Satzungen der Kultusministerkonferenz, geben mir alle Möglichkeiten, wenn ich sie sehe. Und es gibt einfach nichts, was ich nicht unterrichten könnte. Und wir sind in einem Zeitalter, wo auch gefordert wird von Schulen, dass sie bereit sind zu experimentieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist dann nicht unbedingt zeit- und zukunftsgemäß, wenn ich mich innerhalb von Schule darüber unterhalte, schreibe ich 4 oder 5 Klassenarbeiten. Oder soll die mündliche Beteiligung 45% oder 55% einnehmen? Das ist nicht zukunfts- und zeitgemäß. Das bedeutet keine Schulreform.
Es geht so vorbei an den Schülern.
Genau.
Auch da wieder Persönlichkeit, ne?
Ja, unsere Aufgabe von Zukunft und Zeit, also wenn es unsere Absicht ist, eine zukunfts- und zeitgemäße Schule zu kreieren und Schüler zukunftsfähig zu machen, dann müssen wir ihnen einfach mehr Verantwortung geben für ihren eigenen Lernprozess. Und wir sind, unsere Aufgabe ist nur noch die, Lernprozesse zu begleiten, ja, und nicht mehr Inhalte zu formulieren oder Inhalte zu lehren. Teaching to the test ist ja nicht zeitgemäß. Und dann wissen wir auch, wenn wir das mal weiterdenken, dass, warum Leadership so wichtig ist, nämlich weil Leadership auch Self-Leadership umfasst. Also Selbstführung, Selbstverantwortung, selbst auf das zu achten, was brauche ich, das zu analysieren und sich dann einen Plan zu machen, wie gehe ich vor, um das und das zu erreichen. Das ist mein Ziel, da möchte ich hin. Welche Möglichkeiten habe ich? Mit wem arbeite ich zusammen? An welchem Projekt arbeite ich mit wem? Und dann wird auch plötzlich deutlich, wo unsere Aufgabe als Lehrperson in Zukunft liegt. Und warum es eigentlich jeder Lehrkraft gut steht, wenn sie Coaching-Kompetenzen erlangt. Denn das ist unsere Aufgabe in Zukunft.
Ja, ja, absolut.
Davor können wir die Augen nicht verschließen.
Vielleicht an der Stelle, also ich habe zwei Gedanken, ne, zu den Coaching-Kompetenzen. Also ja, ne, so dieses, gehört Coaching in die Schule rein, ja oder nein? Meiner Meinung nach ja, du hast es
ja
gerade.
Ja, mit Ausrufezeichen.
Ja, ja,
nein, können genau. Wir fünfmal durchstreichen.
Absolut. Also meine Meinung genauso ist für Schüler wie für Kollegen, wie für Schulleitung, also für ja, alle, die sich täglich dort einfinden. Der nächste Gedanke halt, vielleicht kannst du da auch, du hattest das gestern auch einmal kommuniziert, was Coaching oft missverstanden wird, was es aber eigentlich bedeutet. Mhm. Und ich finde es so genial, was man aus diesem Coaching-Ansatz, den wir ja jetzt einfach auch vertreten, in den Unterricht mit einfließen lassen kann, so dass wir klar, also als Lehrerkollegium für uns daran arbeiten können, aber die Schüler davon profitieren lassen können, um sie ja mit ins Boot reinzuholen. Und ich persönlich finde, das geht mega gut, immer wenn man sich mit Literatur beschäftigt. Ja. In anderen Fächern genauso, aber das ist jetzt mein Steckenpferd und es fällt mir wahnsinnig leicht, das dann da einzubinden. Aber ja, jetzt habe ich schon wieder drei Aspekte genannt. Sag mal kurz was dazu. Du hattest gestern nämlich formuliert irgendwo, ja, Coaching, das wäre ja meistens sowas, wo es heißen würde, es geht immer nur um Selbstoptimierung.
Ja, genau.
So. Aber das ist es ja nur im Ansatz.
Sondern ja, und in Selbstoptimierung steckt ja irgendwie auch drin, ich bin nicht gut genug. Ja. Und das Gegenteil dessen ist Coaching. Ja. Coaching soll ja eine gewisse Selbstannahme ermöglichen. Ja. Ein Selbstbewusstsein und ein Selbstwert schaffen. Und warum?
Das ist eine komplette Positivorientierung.
Ja.
Zielorientierung, positiv. Also wirklich weg von dieser Defizitorientierung, ja, was du gerade angesprochen ja hattest, wirklich hin zu, was sind meine Stärken, wie nutze ich meine Schwächen, ja, wie drehe ich sie um?
Ja. Ja, und Coaching, da ist ja auch einfach der Unterschied zu Therapie. Ne? Therapie ja ist dazu da, Vergangenheit aufzuarbeiten.
Ja. Genau.
Coaching ist dazu da, eine Zukunftsorientierung ja zu ermöglichen.
Genau.
Und dafür ist ein gesundes Selbstbewusstsein einfach super, super wichtig.
Ja.
Denn wenn wir uns mal umgucken, auch im Schulumfeld, wie viele unserer auch sehr guten Schülerinnen und Schüler haben das Abitur zum Greifen nah, vielleicht mit einem Einserschnitt, und ja haben trotzdem das Gefühl, sie können nichts.
Ja. Ja.
Oder gehen so gucken, da kann ich nichts falsch machen.
Ja.
Das ist zwar nicht mein Traumjob, aber meine Eltern haben gesagt, ja, das sei sicher, also mache ich das.
Richtig.
Ja? Und da ist ja schon der erste Schritt ins Unglück, nämlich nicht das zu machen, wofür man sich berufen fühlt oder woran man Spaß hat, sondern das zu machen, wovon man glaubt, dass andere es gut fänden. Und so den eigenen Wert an die Bestätigung von außen zu knüpfen. Und genau das will Coaching nicht, sondern Coaching möchte ermöglichen, sich seiner eigenen Möglichkeiten bewusst zu werden, um seine eigene Zukunft zu gestalten, gedanklich, zu wissen, wo möchte ich hin und auch diesen Weg zu gehen, egal wie steinig der vielleicht auch ist. oder in diesem Bewusstsein, dass das vielleicht auch ein Weg ist, der mal unbequem ist, aber wo es einen übergeordneten Sinn gibt. Und sich nicht begrenzen zu lassen von irgendetwas oder irgendwem, sondern sich sein Leben, von dem wir ja bekanntermaßen immer nur noch eins haben, so auszumalen, wie man es sich auch nur ansatzweise gut ausmalen könnte. Ja. Unbegrenzt.
Ja.
Und interessanterweise kann ich da jetzt ganz gut die Überleitung zum Unterricht an dieser Stelle, glaube ich, finden.
Bevor du überleitest, ich habe jetzt, während du erzählt hast, die ganze Zeit darüber nachgedacht. Es finden ja diese Berufsberatungssachen in der Schule statt. Ne? Wir haben ja auch unsere Projektwoche und so weiter und so fort. Und dann arbeitet man mit den verschiedenen Apps, mit diesem Algorithmus, mit diesem, was machst du denn gerne, etc. Und was glaubst du, sind deine Stärken, was sind deine Schwächen? Und dann bekommt man am Anschluss so eine Mini-Analyse ausgespuckt und dann natürlich auch Berufsvorschläge, wird oft gesagt, aber es sind Berufsrichtungen. So, ja, also wo drin man sich dann natürlich auch nochmal bewegen kann. Ja, so. Und trotzdem denke ich oft, ja, man kann das machen, aber gerade da, wenn es um die Stärken geht oder wenn es darum geht, sich wirklich über seinen Beruf, über seine Zukunft, über das, was das Leben sein soll. Es gibt ja so viele, die sagen, so nach der Schule mache ich erstmal ein Jahr gar nichts, weil ich hatte genau für diese Entwicklung, für diese Persönlichkeitsentwicklung, um überhaupt meinen Beruf zu finden, um überhaupt meine Stärken zu finden oder auch meine Schwächen nochmal irgendwie anders, weiß ich nicht, vielleicht sind es keine Schwächen oder es tut sich was anderes auf, ich habe mich doch nie ausprobieren können. Es sind so viele, die dann ja erstmal sagen, ich muss raus, bevor ja, ich rein kann.
Weil Schule, so wie wir sie kennen, im Normalfall diese Möglichkeiten zum Ausprobieren überhaupt nicht gibt. Ne? Du musst ja immer irgendwie, wirst ja für alles bewertet.
Ja, genau.
Also machst diese Bewertung. Also alles so, dass du möglichst gut bewertet wirst. Und auch diese ganzen Berufsvorschläge und Analysen, die konzentrieren sich ja schwerpunktmäßig oder gerne auch auf das Abschneiden in unterschiedlichen Fächern.
Richtig.
Und das hat ja überhaupt nichts zu sagen. Also die einzelnen Begabungen und Interessen können auch weit über Schule hinaus vertreten sein. Und das würde da überhaupt nicht abgebildet werden. Ja, ich kann mich vielleicht für Tiere total begeistern, bin aber trotzdem schwach in Bio.
Genau. Aber sich davon zu lösen, von diesem Blick zu lösen, zu sagen, okay, aber ich habe, oder ne? Aber ich kann kein Englisch, kann ich dann trotzdem ins Ausland gehen? Ja. Also, ne? Ich kann kein Mathe. Ja, aber das kaufmännische Mathe ist vielleicht ein ganz anderes Mathe als das, was Englisch. Ja, also diese, also das ist ja, ich weiß, dass da irgendwie drin, magst du mit Zahlen umgehen oder nicht? Das ist mir viel zu allgemein formuliert. Und deswegen finde ich halt auch, ne, was du gerade sagtest, Coaching gehört in Schulen, ja, für den Unterricht, für die Schullaufbahn, aber eben auch darüber hinaus.
Ja, es ist.
Also um so eine Schnittstelle quasi. Ja.
Ne? Meine, wozu sind die Inhalte da, die wir an Schule lernen oder die sich auch zu Recht in den Bildungskanon etabliert haben?
Absolut.
Mathe oder Rechnen, Schreiben, Lesen, super wichtige Kulturtechniken, um teilzuhaben, teilzunehmen, um zu gestalten.
Ja.
Das ist die Basis. Dazu kommen natürlich jetzt auch gewisse digitale Kompetenzen, ne? Die das ganze Repertoire ja noch ergänzen. Aber es ist die Basis, um sich auszuprobieren und auszuleben. Ja. Wir haben da noch kein Ende von irgendetwas. Ja, und wenn ich da jetzt diese Metapher zur Elbphilharmonie in Hamburg wieder schlage, wir haben da unten dieses Fundament, diesen alten Speicher aus Klinker.
Ja.
Und das ist das die Basis für diesen Glaspalast, der da drauf gebaut ist.
Ja.
Der architektonisch, wo da viele Gedanken reingeflossen sind, mit viel Strahlkraft, der aber auch akustisch was hergibt, obwohl es sich ja um Glas handelt. Also da ist eins der weltbekanntesten Opernhäuser drin. Und da ist einfach ein Gebäude mit Strahlkraft in die Welt entstanden, was und einzigartig ist, unvergleichbar ist.
Ja, und es ist flexibel, beweglich.
Ja,
ist,
ja.
Ja, also auch und das.
Wenn, also das, was ich meinen Schülern mitgeben kann und möchte, ist dieses Fundament. Den ja. Glaspalast, den müssen sie sich selber erträumen. Ja, sie müssen da selber zum Architekten ihres Lebens werden.
Sie dürfen da träumen, ne? Und sie dürfen auch mal groß träumen.
Ja, und groß träumen, genau. Ja. Und das war, wo ich sagte eben, da könnte ich eine gute Überleitung zum Unterricht bringen. Ja. Wir haben gerade gestern in einem Oberstufenkurs Deutsch über die Aufklärung nochmal gesprochen und das Ideal der Aufklärung. Und ganz zum Schluss fragte ich dann, ob wir denn eigentlich jetzt aufgeklärte Menschen seien.
Ja.
Und natürlich kommt dabei immer raus, naja, ja, eigentlich schon. Weil wir haben ja keinen absolutistischen Herrscher mehr und wir können auch individuell sein und uns individuell entfalten. Und wenn man dann aber mal tiefer eintaucht, merkt man, nee, da gibt ja schon so gesellschaftliche Normen und dann schränkt uns im Zweifel unser Zeugnis noch ein, was wir irgendwann mal haben. Und nee, das geht doch nicht. Und ja, aber warum nicht? Also wenn man sie dann groß träumen lässt, ja, dann machen sie sich plötzlich selber klein und sagen, das geht doch nicht. Und meine provokanten Sätze an der Tafel sind dann, du bist grenzenlos. Mhm. Was bedeutet dieser Satz für dich?
Oh, da ist man aber ganz schnell an den, hatten wir gerade drüber, vorher drüber gesprochen, an den, also bevor wir gestartet haben, nochmal an den Glaubenssätzen, ne?
Ja. Und dann merken sie, okay, wir sind nicht hundertprozentig aufgeklärt, weil wir stolpern über unsere Glaubenssätze.
Ja.
Wir rollen uns selber Steine in den Weg.
Ja.
Wir suchen uns die Mauern, wo wir uns die Stirn aufreiben, anstatt nach einer Leiter zu fragen,
um ja, Sicherheit im bekannten System. Ne? So.
Ja. Und das ist so ein Satz, der klingt so banal. Und der ist es dann aber nicht.
Ja.
Der ist es überhaupt gar nicht. Und ich habe das dann tatsächlich irgendwie verbunden, auch mal den jungen Menschen da wirklich einen Wunsch auszusprechen und zu sagen, ich wünsche mir trotzdem, dass ihr grenzenlos seid. Ich wünsche mir, dass ihr grenzenlos träumt und dass ihr dafür losgeht.
Wie war die Reaktion?
Das sind ja manchmal ein bisschen erstaunte Gesichter, weil sie das halt noch nicht
erwarten sie nicht.
Haben, ne?
Ja.
Ja, und weder von ihren Eltern natürlich noch von anderen Kolleginnen und Kollegen, zumindest nicht in dieser Deutlichkeit.
Ja. Ja. Es ist auch immer spannend, wenn man dann gemeinsam mit den Schülern einfach mal, wenn man so einen Startschuss gibt in so ein grenzenloses Träumen. Also wir hatten das so in kleinen Gesprächen in dieser Projektwoche, von der ich gerade erzählt hatte. Oder was ich gerade meinte, dass man dann so anfängt zu spinnen einfach, ne? Dann sieht man so, dass die Augen anfangen zu leuchten und dann hat der andere noch eine Idee und der nächste hat noch eine Idee und dann noch und dann wird es plötzlich so leicht und dann gewinnt das so eine Freude und dann kommt natürlich, ja, aber das gehe ich immer, ja, aber wenn nur ein Teil davon aber schon klappen könnte, ne? Ich habe dann am Ende gefragt, und wie utopisch ist es denn jetzt? Ja, nee, also, ja, ganz umsetzbar wissen wir nicht, aber so ganz utopisch ist es auch nicht. Also es ist tatsächlich, man kann in Gang bringen, man muss den Raum dafür, man
und
muss
auch
aushalten.
Ja, das sind die Impulse von außen. Das sind nicht die Fragen, die du dir selber stellst.
Ja.
Weil im Zweifel das Unterbewusstsein da vorher mal einen Riegel zwischenhaut.
Ja.
Sag, stopp. Das könnte auch gefährlich werden.
Ja, genau.
Du hast da keine Erfahrung. Das ist dir vielleicht nicht möglich. Und dann, aber wenn von außen die Fragen kommen und du ermutigt wirst, doch mal zu denken, denk doch mal, wie fühlst du dich in dieser Situation? Was siehst du da genau vor dir? Wer ist bei dir?
Ja.
Dann nimmt es plötzlich Gestalt an. Und psychologisch können wir nur erreichen, was wir auch in Gestalt vor uns sehen.
Ja.
Und wenn wir das wissen, dann ist es einfach unsere Aufgabe, junge Menschen damit in Kontakt zu bringen. Und oder auch unsere Mitmenschen damit in Kontakt zu bringen. Wir machen das im Coaching sehr, sehr regelmäßig. Und gleichzeitig kann Schulentwicklung auch genauso nur funktionieren.
Ja.
Nicht nur, wenn wir uns ein abstraktes Ziel formulieren, wir wollen wertschätzen, kommunizieren. Na, wie sieht das denn aus? Wie sieht denn wertschätzende Kommunikation für dich aus? Wie, in welchen Situationen sitzt du da miteinander zusammen? Welche Fragen stellst du? Welche Haltung nimmst du ein? Wie möchtest du in hitzigen Konflikten reagieren? Als wer möchtest du dastehen? Welche Haltung nimmst du im wahrsten Sinne des Wortes ein? Wie klingt deine Stimme? Was soll dein Gegenüber sehen?
So, das war Teil 1 dieser Folge mit Verena Reich. Und ich hoffe, du hast eine Menge an Input einfach schon mitnehmen können, an Ideen, Inspirationen und ein bisschen was zum Nachdenken. Und ja, ich hoffe, dass du die Energie jetzt gleich mit rüber nimmst in Teil 2 und ihn einfach am besten direkt hinterher hörst. Auf jeden Fall bist du an dieser Stelle recht herzlich dazu eingeladen, sofort rüber zu schwenken.